Ich habe keine Ahnung, ich war das erste Mal hier jetzt.
Aber als Beobachter schon länger, oder?
Als Beobachter auch nicht. Die Medientage sind für mich so als so eine Institution, die so viel auf sich selbst schaut, nicht so mega relevant. Mhm. Ich bin das erste Mal jetzt eingeladen worden und es wird wahrscheinlich auch das letzte Mal sein.
Hast du gepirbelt?
Nein, erst wegen dem, was ich jetzt sage, weil diese Äußerung vom Medientageschef, die ich gestern gelesen habe, auch private Anbieter zu versorgen mit dem Strom der Gebührengelder, die finde ich grauenvoll. Das ist ganz schlimm. Es ist ein ganz schlimmer Vorschlag vom Chef der Medientage, den ich ganz schlimm finde. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, was ich ziemlich schlimm finde.
Du hast gesagt, du findest es, glaube ich, ziemlich schlimm. Ja. Und mich würde interessieren, warum?
Weil ich glaube, dass es privatwirtschaftlich organisierte, vollkommen unabhängige Medien geben muss. Mhm. Und dass jede kleine Handreichung, das Geld irgendwie auch anders, halbstaatlich, drittelstaatlich, über Steuern, über Gebühren oder wie auch immer zu besorgen, die Anreize reduziert, und zwar dramatisch reduziert, endlich ein tragfähiges Geschäftsmodell für privaten Journalismus im Netz zu finden. Mhm. Da sind die deutschen Verlage ohnehin nicht besonders weit. Und ich würde mir wünschen, dass sie hier sehr, sehr viel stärker Druck drauf geben, anstatt sich nach bequemen anderen Geldquellen umzuschauen.
Ist es für dich eher so ein kreatives Konzept, um ein Leistungsschutzrecht drumherum zu kommen und das quasi auf so eine Weise zu lösen?
Keine Ahnung, ich möchte jetzt nicht spekulieren über die Hintergründe. Ich bewerte das erstmal nur nach dem, was es ist, nämlich als eine deutliche Reduktion genau dieser Motivation, endlich Journalismus im Netz refinanzieren zu können, was ich für absolut essentiell halte.
Ich versuche eine These. Wir gehen mal davon aus, dass Nachrichten im Netz nicht den wirtschaftlichen Stellenwert haben wie möglicherweise andere journalistische Berichterstattung und die Nachrichtenagenturen sich künftig oder momentan eher schon schwer tun, ihre Produkte künftig sterbenden Verlagen zu verkaufen. Wäre es eventuell interessant, die Nachrichtenagenturen allein als quasi mit ihren Korrespondentennetzen mit solchen Geldern zu versorgen und die privaten Medien dürfen sich einfach dann wie bei so einer Creative Commons License davon bedienen, um quasi gut recherchierten Journalismus weiterhin zu haben, ohne ihn selber finanzieren zu müssen und können sich dafür auf andere wirtschaftliche Sachen konzentrieren? Wäre das eine Idee?
Nein.
Nein. Das habe ich mir so Mühe gegeben, Sascha.
Okay. Nein.
Warum nicht?
Grund, oder? Das ist ziemlich genau der gleiche Grund. Ich gehöre jetzt nicht zu den Menschen, die sagen, dass es zu wenig öffentlich-rechtliche Medien gibt. Ich schätze die Grundidee der öffentlich-rechtlichen Medien sehr und ich sehe da 100.000 Probleme, die da drin sind und die man ändern muss und Weiterentwicklung und so weiter und so fort. Aber ich glaube schon, dass wir jetzt nicht noch eine Ausdehnung des Prinzips öffentlich-rechtlicher Medien brauchen, sondern dass wir jetzt dringend rausfinden müssen, wie man die gesamte Nachrichtenlandschaft einigermaßen wieder auf wirtschaftlich, finanziell sinnvolle Beine stellen kann. Denn das ist im Moment das große Problem, dass deutscher Journalismus sich außerhalb der Öffentlich-Rechtlichen zu einem riesigen Prozentteil immer noch über Print finanziert. Und dieses Problem muss schnell gelöst werden und das hat eigentlich gar nicht so viel zu tun mit alternativen Geldquellen oder irgendwelchen Nachrichtenagenturen. Das ist das Problem, da muss man attackieren, da muss man ran.
Du hast letzte Woche bei Facebook selbst dich in eine Diskussion eingeschaltet zum Thema, es wäre doch schön, wenn man bei Spiegel Online mehr Produkte kaufen könnte. Das war das Thema Adblocker. Habe ich irgendwie so gelesen, so eine Diskussion, dass man ja, viele sagen, Adblocker sind was...
Mehr Produkte kaufen könnte?
Dass man bei Spiegel einfach den Spiegel Online quasi auch leichter bezahlen könnte. Momentan gibt es nur dieses Plusangebot und viele Halter haben einen Adblocker, weil sie die Werbung einfach nicht ertragen können. Geht es dann darum, da neue Modelle zu entwickeln?
Ich fand nicht, dass das eine Diskussion war, ehrlich gesagt. Ich weiß, worauf du anspielst, eine kurze Facebook-Geplänkel. Natürlicherweise kann ich mich jetzt hier nicht öffentlich dazu äußern, wie großartig oder ungroßartig ich welche Strategie bei Spiegel Online finde. Ich habe dazu aber schon was geschrieben auf Spiegel Online und das kann ich ungefähr sphärisch wiederholen. Ich glaube nicht, dass mittel- und langfristig Werbung alleine tragfähige journalistische Qualität in der Breite refinanzieren kann, zum einen. Und zum Zweiten ist Werbung leider inzwischen durch eine Vielzahl verschiedener Entwicklungen zu einer quasi Überwachungsdisziplin geworden, was ich nicht für zwingend notwendig halte, aber was einfach im Moment so ist. Und das alles spricht dafür, dass Refinanzierung von Journalismus auch unabhängig von Werbung finanzieren sollte, funktionieren sollte. Im Detail kann ich jetzt aber gar nicht weitergehend dazu
stimmen. Ist okay. Vor ein paar Jahren hattest du so einen Appell, dass wir alle viel mehr veröffentlichen könnten. Also jeder soll bloggen oder jeder könnte bloggen, dass wir gerade die Netzgesellschaft so ein bisschen oder diejenigen, die es dazu zählen, viel aktiver werden könnten als Publizisten. Das hat so richtig noch nicht gezündet, aber wir haben auf der anderen Seite unheimlich viele Alternativmedien, die mittlerweile zumindest im Augenschein einen sehr also zumindest eine professionelle Anmutung von Medien machen, aber völligen Schluss schreiben. Ist das nicht schade, dass du da, also du hast es ja nicht motiviert, aber ist das nicht schade, dass dieser Schuss eher in die Richtung geht?
Ich muss dazu sagen, die allermeisten Sachen, die ich gefordert habe, haben nicht gezündet. Es ist sogar eher die Ausnahme, wenn man überhaupt noch nur den Ansatz einer klitzekleinen Kleinigkeit von Wirkung spürt, wenn man veröffentlicht. Damals meine Aufforderung, dass mehr Leute einen Irokesenschnitt in deutschen Talkshows tragen sollen, völlig ist verpufft. Viele Forderungen von mir sind einfach so im Nichts. Aber es gibt inzwischen eine alternative Medienlandschaft, die stark Social Media organisiert ist. Und, das hast du ganz richtig erkannt, es ist eine Sorge auch von mir, dass das, was wir uns damals erträumt haben, dass eine Gegenöffentlichkeit aufkommt, dass die eben nicht so schön linksliberal, demokratisch ist und wir uns alle an den Händen fassen und die Welt besser machen zusammen, sondern dass diese Gegenöffentlichkeit gerade von Rechten und Rechtsextremen sehr, sehr viel cleverer und umfassender benutzt wird als von allen anderen Kräften. Und natürlich ist das eine Sorge, die ich habe. Aber es ist aber auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, ach, super simpel, ich habe eine Lösung dafür, zip, zap, geht ganz leicht.
Was spielt die AfD, die jetzt in den Bundestag mit einzieht, für eine Rolle für die Medien? Sollten sich die Medien auf jedes Kommentar, das ein AfD-Politiker aussendet, draufsetzen? Oder wie?
Also ich glaube, dass die Rolle der Medien im AfD-Kontext etwas überschätzt wird. Das ist halt eine wahnsinnig leichte Erklärung zu sagen, ja, die AfD war in den ganzen Talkshows und ist nur deswegen in den Bundestag gewählt worden. Oder einfach zu sagen, die AfD hat ganz viele Facebook-Fans, das ist der Grund, warum. Das liegt sehr nahe und das ist auch auf so eine angenehme Weise irgendwas, da hat man so 7 Redaktionen in Deutschland, denen kann man die Schuld zuschieben. Es ist überhaupt nicht so, dass ich die großen Talkshows davon jeder Mitverantwortung freisprechen wollen würde. Ich glaube aber, die Diskussion führt immer dann in eine falsche Richtung, wenn man versucht, so monokausale Begründungsleuchttürme zu finden, wie die Talkshows oder die Medien haben oder sie hätten nicht darüber berichten sollen oder sie hätten darüber anders berichten sollen. Ich glaube, die AfD ist viel eher eine Art Symptom für eine sehr tiefgreifende Verwerfung in diesem Land. Und ich glaube, dass wir uns genau angucken müssen, wie man dieser Verwerfung begegnen kann und nicht nur an den Symptomen entlang rumdoktern. Ja. Und die Verwerfung kann man auch benennen. Es ist ein großes Zweifeln an einer liberalen Demokratie. Es gibt Menschen, die verstehen unter Demokratie, dass sie selbst den Ton angeben und sonst niemand. Es gibt Leute, die verstehen darunter, dass die Mehrheit immer Recht hat. Es gibt Menschen darunter, die glauben, dass Demokratie heißt, dass Minderheiten dann ihre Schnauze halten sollen. Und das sind alles Haltungen, die ich zu dieser Verwerfung zähle. Der müssen wir auch medial begegnen, aber eben nicht nur medial.
Wenn wir noch mal tiefer in die Materie reingehen, Hass im Netz, ein riesengroßes Problem. Von Herrn Maas ist ja jetzt seit 1. Oktober dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Kraft getreten. Du hast es in deiner Kolumne ja auch kritisiert. Könntest du uns noch mal erklären, warum du nichts davon hältst?
Ja, Herr Maas gehört für mich persönlich auch zu den großen Politenttäuschungen der letzten Legislatur. Ich hatte am Anfang relativ viel von ihm gehalten, weil er eine klare Meinung hatte. Und dann spätestens bei der Vorratsdatenspeicherung, aber auch danach, habe ich gerade im netzpolitischen Kontext die Substanz sehr deutlich vermisst. Und so auch bei diesem Gesetz, dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ich halte das für so ein aktionistisches Rumgehusche. Es adressiert ein tatsächlich vorhandenes Problem. Und dieses Problem ist, dass die schiere Größe der sozialen Medien es sehr schwer macht, für klassische Strafverfolgung eindeutig strafbare Inhalte in einen Justizapparat hineinzugießen. Aber es ist in seinem Innern verbogen aufgestellt auf ganz viele Arten und Weisen. Man hat es ja nochmal abgeändert und hat dann das halbwegs Okay daran schlechter gemacht und das Schlimmere noch verschlimmert. Insgesamt glaube ich, dass der Grundansatz falsch ist. Und der Grundansatz ist, Facebook und andere große soziale Medien da zu so einer Art privaten Entscheidungsinstanz zu machen über Meinungen, Nichtmeinungen, Meinungsfreiheit, wo bis zu welcher Grenze geht sie?
Also quasi fast die Exekutive und die Judikative in die Hände von Facebook zu geben,
so,
oder wie?
So weit würde ich nicht gehen, das ist ja ein bisschen überformuliert in der Kritik, aber ich versuche es mal positiv zu formulieren. Ich glaube, wir brauchen eine dritte Instanz, eine nicht staatliche, aber auch nicht privatwirtschaftliche Instanz, die das extrem transparent und nachvollziehbar versucht zu übernehmen. Wie man die organisiert, wie man die dann finanziert, das ist für mich eine zweite Frage, noch eine Frage der Unabhängigkeit. Ja. Aber ich glaube, das sollte nicht unbedingt eine staatliche oder eine private Stelle sein, sondern so eine Art Schiedsgericht. Aber wie das im Detail aussieht, ob dafür Stiftungen, öffentlich-rechtliche Angänge, bestimmte Körperschaften zuständig sind.
Wäre das ein Job, den die Landesmedienanstalten übernehmen müssen, die ja momentan auch die Schiedsstelle sind, wenn du dich bei YouTube quasi über irgendwas beschwerst als Video,
da was gewaltverherrlichend ist? Da habe ich nicht die geringste Ahnung. Und selbst wenn ich sie hätte, würde ich sie jetzt natürlich in einem Interview mit der Landesmedienanstalt auch doppelt nicht sagen.
Na, ich muss dich da schon mal fragen danach. Ja? Wäre eine Idee.
Schon okay, man versucht natürlich Fishing for Compliments, jedes Lob sich abzuholen, was man kriegen kann.
Nee, wir sind ja beide nicht von der Landesmedienanstalt. Insofern sind wir ja quasi hier neutral auf Gebiet. Kannst du natürlich gerne auch dazu sagen, was du davon hältst. Ich würde es auch dann diskutieren mit dir sogar und auch meine Meinung vertreten.
Ehrlicherweise kann ich das so nicht sagen. Ich habe jetzt in den jüngsten öffentlichen Werken verschiedener Landesmedienanstalten, da gibt es ja eine ganze Reihe von, habe ich jetzt nicht nur überragend großartige Statements gelesen und Einschätzungen der digitalen Sphäre. Insofern bin ich jetzt erstmal ein bisschen skeptisch, ob das die richtige Instanz ist, aber im Detail wird das eine Debattenfrage sein, irgendwo muss man das aufhängen. Mein Gespür ist, dass da eigentlich etwas Neues, eine neue Form von Körperschaft braucht, die noch sehr viel radikaler, transparent und nachvollziehbar ist.
Okay. Um mal auf die persönliche Schiene zu gehen, du hast ja auch sehr viel Hass oder Shitstorms im Netz erfahren. Wie gehst du persönlich damit um, wenn jetzt uns vielleicht gerade jemand zuguckt, der sagt, ich bekomme da von meinen Mitschülern irgendwelche Hasskommentare entgegengeschmissen?
Also der Punkt Mobbing ist etwas anderes als so ein Empörungssturm. Mhm. Mobbing ist eine extrem ernsthafte Sache. Die Zahl der jungen Menschen, die sich selbst tötet oder sie glaubt, sich selbst töten zu müssen, hauptsächlich motiviert durch Mobbing, ist verstörend hoch und das ist ein separates Problem für sich. Das, was ich erlebt habe und auch nicht so wahnsinnig extrem erlebt habe, sondern bloß sehr früh erlebt habe, sind so Empörungswellen, öffentliche Empörungswellen im Netz. Die nennt man ja Shitstorms. Ich mag das Wort nicht besonders gerne. Aber da habe ich mehrere Vorteile. Zum einen habe ich das schon sehr früh erlebt, als es auch noch substanziell harmloser war. Und zum Zweiten, traurigerweise, bin ich sichtbar weder eine Frau, noch habe ich einen sichtbaren Migrationshintergrund. Ich habe zwar tatsächlich einen, aber den sieht man halt in den Augen von so völkisch motivierten Personen nicht. Diese Gruppen leiden extrem viel stärker als ich unter diesen Hasswellen. Und ich glaube, dass es viel wichtiger ist, sich darüber Gedanken zu machen.
Ja.
Insbesondere, was weibliche Figuren der Öffentlichkeit erdulden müssen in einer Selbstverständlichkeit, überschreitet aus meiner Sicht jedes Maß. Das, was ich da abkriege, ist so ein bisschen, das kann ich so wegfächeln. Mhm. Ich kenne das ja schon relativ lange, ich kann das ganz gut einschätzen. Ich nehme das im Detail nicht so ernst, wie die Leute das gerne hätten, die mir das schicken.
Weil du es gerade angesprochen hast, die Frauen haben ein größeres Problem. Was kann man dagegen machen?
Ehrlicherweise weiß ich keine einfache Antwort. Mhm. Das ganze Thema ist vergleichsweise delikat, weil natürlich verschiedene Werte einer liberalen Demokratie aufeinanderprallen. Die Meinungsfreiheit auf der einen Seite, auf der zweiten Seite natürlich, aber auch die persönliche Freiheit. Dann hat Meinungsfreiheit aber auch immer eine Sicherheitskomponente. Wenn ich schon vorher weiß, dass ich radikale, extremistische, bedrohende Kommentare bekomme mit einer Meinung, die ich in die Öffentlichkeit trage, dann ist auch das ein Mechanismus, der zur Einschränkung der Meinungsfreiheit beiträgt. Sicherheit ist also Teil einer Meinungsfreiheitsdebatte. Ja. Gleichzeitig gibt es immer die Ebene, wo Meinung übergeht in Hetze. Das ist eine non-triviale Diskussion. Mhm. Und genau deswegen habe ich jetzt auch nicht den einen tollen, zitierfähigen Satz, wie man dem begegnet. Man muss doch nur einfach klick, klack, fertig. Wir brauchen aber trotzdem eine Lösung.
Ja. Gibt es da eine Ebene, dass man, also jetzt haben wir ja gesagt, Heiko Maas, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist es nicht. Die Clearingstelle oder die Regulierung möglicherweise ist es auch nicht in dem Bereich. Wie kann man sich, oder gibt es eine Art Training oder eine Art Vorbereitung, wenn man selbst Mensch ist, der publizieren möchte, sei es in sozialen Netzwerken oder auf einer anderen Plattform, sich darauf vorzubereiten? Weil ich meine, das ist ja eine Frage der Zeit, wenn du irgendwo publizierst, bist du dann dieser Kommentarkultur ausgesetzt bist?
Ich fürchte, auch darauf kann ich nicht richtig antworten. Das ist eine Typfrage. Ja, sich auf die Bühne zu stellen, ist sowieso schon eine Typfrage. Und dann auch noch Anfeindungen zu bekommen, das ist sogar noch eher eine Typfrage. Ich kann den Leuten nicht sagen, ja, härtet euch da ein bisschen ab. Wenn man einmal im Zentrum eines solchen Empörungssturms war, wenn man das einmal mitbekommen hat, nur dann kann man wirklich ermessen, was das bedeutet, so eine Hasswelle abzubekommen. Die Leute, die das noch nie erlebt haben, die reden dann häufig so, ach, das ist ein großer Shitstorm, oh ja, das ist bestimmt schlimm. Aber wenn man wirklich da drin steht, das ist eine völlig andere Ebene von Erlebnis, als die meisten Leute das glauben. Insofern nichts, was ich jetzt sagen könnte, liebe Jugendliche, habt keine Angst, geht nach vorne. Nein, es kann sein, dass ihr richtig Angst haben müsst. Ich möchte das nicht schönreden. Ich halte es trotzdem für sinnvoll, dass man nach vorne geht und dass man seine Meinung sagt. Aber es ist tatsächlich nicht für jeden geeignet, zum einen. Und zum Zweiten, aus genau diesem Grund, auch gar nicht leicht, Menschen darauf vorzubereiten.
Ich nehme es mal so ein bisschen mit. Also du hast 3-4 wesentliche Themen angesprochen, die ich nochmal so ein bisschen zusammenfassen möchte. Auf der einen Seite die Thematik, ich sag mal, Regulierung, Clearing für alles, was so Richtung soziale Netzwerke geht, mit einer eigenen Instanz, die nicht staatlich und nicht privat ist, sondern irgendwo dazwischen, nehme ich so ein bisschen mit als eine Forderung für die nächsten Jahre.
Ja,
wir geben den mal quasi hier auch an die Zuschauerschaft und an die Zuschauer mit, die ja auch sehr viel aus dem Medienkontext herauskommen, dass man sich darüber Gedanken machen kann, auch aus der Politik. Geben das vielleicht auch an die nächsten Interviewpartner mit. Dann haben wir das zweite Thema, war das Thema Debattenkultur, wie man sich darauf vorbereitet. Du hast dafür noch keine einfache Lösung. Möglicherweise sind die Menschen, die damit konfrontiert waren, bisher diejenigen, die aus der Erfahrung da eher plaudern können. Vielleicht sogar irgendwelche Menschen, die bisher mit reichweitenstarken Kanälen, mit YouTube selber ihre Erfahrung gemacht haben und wahrscheinlich prädestinierter sind, als wenn man das aus der Theorie heraus erzählt. Nehme ich so als zweites Thema mit. Und gibt es noch so einen Appell, wo du sagst, also liebe Medienbranche, kommt endlich raus aus den Pushen, wacht auf, da müsst ihr euch hinentwickeln. Das war dann das wirtschaftliche Modell, oder? Wo du vorhin am Anfang drüber gesprochen hast.
Es mangelt ja der Medienbranche an allem Möglichen, aber wirklich nicht an Appellen von Leuten, die selbst glauben, die allerbeste Lösung gepachtet zu haben. Ja. Das tue ich selbstredend auch. Auch ich habe die beste Lösung von allen. Aber ich möchte die jetzt nicht in einen Appell reinpacken. Aus einer der Gründe ist, dass mein persönliches Medienmodell ist wenig skalierbar, funktioniert jetzt nicht unbedingt, das zu übertragen. Dass privat finanzierter Journalismus im Netz ein funktionierendes Geschäftsmodell für sich entdecken muss, das habe ich jetzt schon 7-mal gesagt, das könnte ich noch mal ein 8. Mal sagen, aber ich glaube, das macht diesen Appell dann eigentlich nicht wirksamer, wenn ich das wiederhole.
Aber die Redundanz funktioniert super bei unserem Livestream hier, weil die Zuschauer
genau.
möglicherweise erst später einschalten. Sascha,
super.
Vielen Dank.
Vielen Dank, dass du spontan reingeschaltet bist.
Danke für quasi sofort reingezerrt werden. Ja. Hab einen guten Heimflug nach Berlin.
Ich probiere es mal.